Ob Stadt oder Land, ob Hochhaus oder Reihenhaus, A1 hat das perfekte Internet für jedes Zuhause. Schnell, stabil und mit voller WLAN-Power. Jetzt 6 Monate gratis in ganz Österreich, inklusive Gratis-Herstellung. Und danach schon ab 29,90 Euro bei 24 Monatsbindung. A1, wo Internet zu Hause ist.
Ich bin Daniel Retschitz-Egger. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Zu Hunderten sind sie hinter Gittern eingepfercht, auf engstem Raum, ohne Tageslicht. Laut der Regierung von El Salvador sind im berüchtigten Gefängnis Secot nur Gangmitglieder und Terroristen eingesperrt, die es eh nicht anders verdient hätten. Menschenrechtsbeobachter hingegen sind bestürzt. Einer hat jetzt besonders Gefallen an der Einrichtung gefunden: US-Präsident Donald Trump. Er schickt unerwünschte Migranten in das Gefängnis. Und wenn es nach ihm geht, sollen bald auch amerikanische Staatsbürger dort landen. Wie das rechtlich möglich sein soll und was es mit Trumps liebsten Horrorgefängnis auf sich hat, darum geht's heute. Gianluca Wallisch, du bist stellvertretender Ressortleiter in der Standard-Außenpolitik. Wir sprechen heute über das Gefängnis für terroristische Gefangene, kurz Secot genannt, im mittelamerikanischen Staat El Salvador. Gib uns doch zu Beginn einen kurzen Überblick. Was hat es mit dieser Einrichtung genau auf sich und warum gibt es dieses Gefängnis überhaupt?
Ja, zunächst einmal hallo, freut mich wieder mal da sein zu dürfen. Dieses Hochsicherheitsgefängnis, das hatten wir bisher nicht so präsent, zumindest hier bei uns in Österreich. Es ist allerdings keine ganz neue Einrichtung. Der salvadorianische Präsident Nayib Bukele hat das vor circa 3 Jahren angekündigt und dann in Rekordzeit eigentlich bauen lassen. Das ist seit gut 1,5, 2 Jahren in Betrieb. Und gedacht ist es sozusagen als Hochsicherheitsgefängnis, also als Gefängnis der höchsten Sicherheitsstufe, vor allem für Berufskriminelle. Die Gangkriminalität in Mittelamerika ist ja relativ verbreitet. Man kennt das ja auch aus mehr oder weniger klischeehaften Filmen und TV-Serien. Es ist tatsächlich ein Phänomen, das dort ein großes Problem ist. Und Bukele wurde ja gewählt 2019 zum Präsidenten, weil er gesagt hat, er wird was gegen die Kriminalität machen. Und das ist sozusagen eins seiner Vorzeigeprojekte, um zu zeigen, was er für ein Law-and-Order-Mann ist und ein Mann der Tat ist. Und er sieht es wirklich sozusagen als einen der Höhepunkte seiner Macherpolitik.
Da drängt sich eine Zwischenfrage auf. Hat es etwas gebracht, um die Kriminalität in El Salvador zu senken?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht wirklich, weil die Zahlen hier ganz andere sind. Ich glaube, der Gedanke hinter dieser ganzen Law-and-Order-Politik, die jetzt nicht nur auf El Salvador zu konzentrieren ist, sondern prinzipiell auf autoritär geführte Staaten wie eben El Salvador, aber auch Venezuela und in zunehmendem Maße leider Gottes auch die USA unter diesem neuen Präsidenten. Die Philosophie von solchen Law-and-Order-Ansätzen ist einfach durch Abschreckung sozusagen mittellängerfristig eine Veränderung zu bewirken. Die Leute einfach nur wegzusperren, hat natürlich einen Effekt, weil die Leute, die jetzt im Gefängnis sitzen, können nichts mehr anstellen, unter Anführungszeichen. Aber die Idee dahinter ist schon, dass man wirklich Leute davon abschreckt und die Haftbedingungen, die ja teilweise sehr bewusst publik gemacht werden durch Bukele und seine Regierung, sind so schlimm, dass man hier wirklich davon reden muss, dass das menschenrechtlich und demokratiepolitisch sehr bedenklich ist.
Dann sprechen wir gleich über diese Zustände vor Ort. Wir kennen die Bilder aus verschiedenen Medienberichten. Das sind meist junge Männer, kahlrasiert mit Tattoos, die lediglich in Boxershorts und T-Shirten zu Hunderten dort eingepfercht sind. Genau. Kannst du uns da ein paar Details geben, etwas mehr verraten?
Ja, also wir können dann auch gerne über die Haftanstalt an sich sprechen, weil ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man sozusagen die Struktur kennt, damit man dann einordnen kann, was mit diesen Menschen dort passiert, die da inhaftiert sind. Aber die Leute, die da inhaftiert sind, wie gesagt, das Ziel ist, sich an Berufskriminelle, dass man diese sozusagen kontrolliert oder in den Griff bekommt. Gangkriminalität bedeutet, sich hier sozusagen gegen das organisierte Verbrechen aktiv zu werden. Wir haben das in Europa eher in Form von mafiosen Strukturen. Das kennen wir teilweise aus Italien kommend, in Lateinamerika, teilweise auch in den USA, weil das ja ausstrahlt und sich gegenseitig beeinflusst. Sind es Gangs wie zum Beispiel die Mara Salvatrucha, das ist, glaube ich, so eine der bekanntesten lateinamerikanischen Gangs, MS-13 abgekürzt. Die ist schon sowas ab den 60er, 70er, spätestens 80er Jahren tatsächlich existent gewesen, war sozusagen eine Reaktion auf politische, gesellschaftspolitische Missstände. Man hat sich organisiert, hat versucht, auf dem Weg der Kriminalität sich zu behaupten. Und das Ganze ist natürlich immer professioneller geworden. Und Mara Salvatrucha ist heute eine der einflussreichsten und auch gewalttätigsten Gangs im lateinamerikanischen Raum, aber darüber hinausgehend, wie gesagt, auch in den USA sehr präsent, im kalifornischen Raum. Deswegen auch ein besonderes Augenmerk der USA auf diese Gang und auf andere auch, die noch damit verfeindet sind oder gar zusammenarbeiten. Aber Salvatrucha gibt es auch in Kanada, was ich gelesen habe, und sogar in Spanien. Allerdings hier natürlich numerisch, nehme ich mal an, in sehr, sehr viel kleinerer Anzahl. Das ist eine sehr stark organisierte Form von Kriminalität. Da geht es um Menschenhandel, Drogenhandel, Erpressung, Zuhälterei, alles, was man auch aus dem Mafia-Bereich kennt, aber auf einer wesentlich gewalttätiger umgesetzten Ebene, die wir hier in Europa von diversen Mafia-Organisationen mittlerweile gewohnt sind.
Du hast gerade angesprochen, wir sollten noch kurz über die Struktur dieses Gefängnisses an sich sprechen, das ja, wie du bereits gesagt hast, in wenigen Jahren gebaut worden ist. Gib uns doch da bitte ein paar kleine Details. Wie sieht das aus? Wie ist das aufgebaut? Wie läuft das ab?
Also das Gefängnis wurde mehr oder weniger in der Pampa hingestellt aufs offene Feld in der Nähe von Teoluca. Das ist eine mittelgroße Stadt, eine Autostunde entfernt von der Hauptstadt San Salvador. Wie gesagt, 2023 eröffnet, nach einer rund einjährigen Bauzeit in etwa, also sehr, sehr schnell. Man sieht auf Satellitenaufnahmen, Google Earth, Google Maps, aber auch auf Fotoauswahl von normalen internationalen Medien, die dort hineingeladen worden sind. Das ist übrigens eine perfekt inszenierte PR der Maschinerie dahinter. Sieht man, dass das Gelände relativ groß ist. Erinnerungen an ein Konzentrationslager sind möglicherweise auch beabsichtigt. Riesiges, umzäuntes, schwer bewaffnetes Areal mit Wachtürmen, wie man das so kennt. Und auf diesem Areal stehen 8 große Baracken und die haben jeweils 32 Großraumzellen drinnen. Und in jeder dieser Großraumzellen sind momentan bis zu 150, 160 Häftlinge drinnen. Das bedeutet auf extrem engen Raum alles. Jede Zelle misst, habe ich jetzt nachgesehen, BBC Mundo, das ist sozusagen der lateinamerikanische Ableger der BBC, hat herausgefunden, dass jede Zelle 7,4 mal 12,3 Meter groß ist. Also das sind knapp 91 Quadratmeter. 91 Quadratmeter, das ist eine Fläche, auf der wir gerne zu zweit, zu dritt, zu viert vielleicht wohnen. Dort sind allerdings 160 Personen permanent untergebracht. Die Stockbetten dort sind vierstöckig. Es gibt keine Matratzen, es sind Stahlblechkonstruktionen, wo die Häftlinge direkt am Stahlblech liegen müssen. Und wenn man sich ausrechnet oder ansieht, wie groß diese Zellen sind, wie viele Betten da hineinpassen, da sind nicht einmal genug Schlafgelegenheiten für jeden Mann, der dort inhaftiert ist. Also gut, 30 Mann fix müssen am Boden schlafen oder zusammengekauert irgendwo an der Wand lehnend oder wie auch immer. Also, oder man teilt sich eine Liegefläche, aber das ist halt die Frage. Also prinzipiell spottet diese Behandlung der Menschen dort jeder Art von Menschenrecht. Das Rote Kreuz fordert zum Beispiel bei Haftunterbringung von Menschen mindestens 3,4 Quadratmeter an persönlichem Raum pro Person, zumindest statistisch gesehen. Dort haben wir es mit einem Zustand zu tun, wo wir gerade mal einen halben Quadratmeter pro Person haben.
Die Vorgaben des Roten Kreuzes werden bei diesen Zuständen auf jeden Fall nicht eingehalten. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, gibt es Kritik an diesen Zuständen von Menschenrechtsorganisationen etc.?
Absolut, absolut. Ja, ich meine, damit ist es ja noch nicht beendet. Ja, wir haben eben diese extrem beengten Verhältnisse. Die Häftlinge dürfen auch aus dieser Zelle nicht raus. Das WC ist natürlich so in der Zelle drinnen. Für 160 oder 150 Mann gibt es 2 WC-Muscheln. Es gibt 2 kombinierte Waschbecken, Waschtröge, wo sie ihre Sachen waschen können, ihr Geschirr, ihre Wäsche, was auch immer. Also das sind wirklich unwürdige Bedingungen, unter denen sie leben. Unter ständiger Bewachung und Beobachtung, wie man sich es aus Actionfilmen wie Sicario oder sowas vorstellt, vermummte Polizisten, schwer bewaffnet mit Pumpguns. Die Wand vorne besteht nur aus Gitter, Stahlgitter. Auf dem Plafond patrouillieren die Polizisten. Diese Decke, Gitterdecke ist außerdem scharfkantig, rasiermesserscharf, damit man sich dort nicht mit den Fingern reinhängen kann, um irgendwas da dort zu machen oder irgendetwas dort anzuhängen. Also das sind wirklich bestialische Verhältnisse eigentlich, haben mit Menschenrechten überhaupt nichts zu tun und NGOs beklagen das auch ganz, ganz massiv, aber sie werden relativ eisern ignoriert, zumindest von der Regierung in El Salvador. Es gibt Berichte, denen zufolge allein in den letzten Jahren weit über 200 Todesfälle es gegeben hat, in dieser Haftanstalt, aber auch in anderen. Es wird von Folter, Vergewaltigung berichtet. Also das sind vor allem dann teilweise auch Zustände zwischen Häftlingen, wo die Wächter demonstrativ nicht eingreifen dürften, aber auch von Übergriffen von Wachebeamten gegenüber Häftlingen, alles Mögliche, was man sich vorstellen kann, das dürfte dort tatsächlich auch passieren. Es ist auch die Verpflegung extrem schlecht. Was man so hört oder liest von den NGOs, die berichten darüber, meistens Nudeln oder Reis, Bohnen, Kartoffeln in minderer Qualität, einfach in eine Schüssel hineingepappt und sie müssen das dann mit den Händen essen. Also das ist wirklich eine menschenunwürdige Behandlung.
Und genau an dieser menschenunwürdigen Behandlung hat jetzt offensichtlich der US-Präsident Donald Trump bzw. seine republikanische Partei irgendwo Gefallen gefunden. Sie schieben unerwünschte Migranten aus den USA dorthin ab. Wie rechtfertigt Donald Trump dieses Vorgehen?
Er rechtfertigt das so wie alles, was in diesen letzten 2-3 Monaten, seitdem er an der Macht ist, rechtfertigend. Einfach, es ist notwendig, das zu tun und ich bin gekommen, um für Ordnung zu sorgen. Und was er hier tut, ist einfach so, wie in vielen anderen Bereichen er das gerne macht. Er macht einen Deal, ein Geschäft, ein Abkommen mit jemandem und das zieht er dann durch. Und ob das jetzt juristisch haltbar ist oder nicht, das interessiert ihn vielleicht kaum oder auch gar nicht, beziehungsweise er sieht dann eh nachher, was daraus passiert. Also hier hat er einen Deal geschlossen mit dem salvadorianischen Präsidenten, dem Nayib Bukele. Das Land bekommt momentan, wenn die Zahlen stimmen, ca. $6 Millionen pro Jahr dafür, dass Amerikaner in Empfang genommen werden und in Gefängnissen wie diesem hier, dem Secot, untergebracht werden.
Und Moment, da muss ich kurz einhaken. Du hast gesagt, Amerikaner, bislang geht es ja nicht um amerikanische Staatsbürger.
Das ist richtig, ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen, also in Amerika befindliche Personen. Mhm. Also es gibt ja hier einen berühmten Fall mittlerweile, den Kilmer Abrego Garcia, der lebt tatsächlich legal in den USA, ist allerdings Salvadorianer, hat die Staatsbürgerschaft beantragt, ist mit einer Amerikanerin verheiratet, hat Kinder, die amerikanische Staatsbürger sind. Dennoch wurde er abgeschoben. Und das mit dem Hinweis oder sozusagen mit dem Vorwurf, er würde einer terroristischen Organisation angehören. Ganz konkret eben dieser Gang Mara Salvatrucha, von der wir schon vorher gesprochen haben, neben Barrio 18 und anderen Gangs, eine dieser größten Gangs, die es gibt. Herr Garcia dementiert eine Mitgliedschaft an dieser Gang. Was allerdings stimmt, dass er aus El Salvador stammt und als 16-Jähriger illegal in die USA eingewandert ist. Das war 2011. 2019 hat er einen legalen Aufenthaltstitel bekommen. Er hat zwar Asyl beantragt, dieses hat er nicht bekommen, aber er darf sich legal in den USA aufhalten, weil eine Deportation, eine Rückführung nach El Salvador würde seinen sicheren Tod bedeuten aufgrund der Gefahren durch diese Gang. Daraus leitet die US-Justiz oder die US-Exekutive in dem Fall ab, dass er Mitglied dieser Gang ist und die wollen sich rächen, weil er sie verraten habe. Mehr oder weniger kurz zusammengebrochen ist das, diese Geschichte. Und tatsächlich hat dann allerdings das Höchstgericht vor wenigen Tagen in einer sehr, sehr schnellen Reaktion, also normalerweise dauert das nicht nur Wochen, sondern Monate, wenn nicht sogar Jahre, haben die geurteilt, dass diese Abschiebung unkorrekt war, illegal war. Und sie fordern die US-Regierung auf, alles zu tun oder zu erleichtern, damit diese Rückführung, die Rückreise von Herrn Garcia möglich wird. Und Donald Trump interpretiert das allerdings so, eine Empfehlung ist für mich keine Verpflichtung. Man wird nicht alles tun, um den Herrn Garcia zurückzuholen, sondern man wird nichts dagegen tun, wenn er in die USA einreisen möchte. Man wird ihn einreisen lassen. Und wenn es sein muss, kriegt er auch ein Flugzeug, mit dem er dann abgeholt wird. Da allerdings sagt dann der salvadorianische Präsident, und das ist ja die Chuzpe und der Zynismus an der ganzen Sache, Er kann es nicht verantworten, dass er einen Terroristen in die USA schmuggelt, deswegen wird er nicht freigelassen werden. Also man spielt sich sozusagen gekonnt den Ball zu. Die Amerikaner sagen, alles hängt ab von der salvadorianischen Justiz. Wenn er freigelassen wird, kann er wieder zurückkommen. Die salvadorianische Politik sagt, wir können ihn nicht freilassen, weil eine Rücksendung in die USA würde bedeuten, einen Terroristen in die USA zu schicken. Und das könne man nicht verantworten. Also ist es ein sehr zynisches Spiel mit menschlichen Schicksalen. Und man darf hier auch nicht vergessen, Herr Garcia ist niemals vor Gericht gestanden, sondern er wurde hops genommen, es wurde seinem Leben herausgerissen, er hat in Maryland gelebt, hat einen Job gehabt, Familie gehabt. Und ist einfach in dieses Gefängnis, Secret, in El Salvador gebracht worden, ohne Gerichtsverfahren, ohne Verurteilung. Und dort wird er wahrscheinlich, wenn es so weitergeht, wie sich der Herr Trump und der Herr Bukele das vorstellen, auf ewig bleiben.
Das heißt jetzt, wenn ich das richtig verstehe, Garcia muss das ausbaden, was die Regierung von El Salvador und die amerikanische Regierung hier als Spiel untereinander betreiben.
Auf eine gewisse Art und Weise stimmt das, ja. Er ist einfach ein politisches Kleingeld.
Das ist ein fürchterliches Schicksal für diesen Menschen.
Absolut, das ist dramatisch. Abgesehen davon, dass man ja wirklich nicht weiß, ob er nicht persönlich in Lebensgefahr ist, wenn er dort in diesen Zellen mit Mitgliedern einer Gang zusammenkommt, vor der er geflüchtet ist. Das war ja sein offizieller Fluchtgrund damals 2011. Und 2019 war das der offizielle Grund der Einwanderungsbehörde in den USA. Okay, du darfst bleiben, du bekommst zwar nicht Asyl als Salvadorianer, weil prinzipiell ist das Land ja sicher genug, aber du bist nicht sicher genug, weil du glaubhaft erklären kannst, warum diese Gang für dich eine Lebensbedrohung darstellt. Und in diese Fänge ist er zurückgeschickt worden. Und man weiß mittlerweile, dass er am Leben ist, aber das war durchaus nicht so sicher in den ersten paar Tagen. Das kann sich auch jederzeit wieder ändern. Ja, aber um auf deinen Punkt zurückzukommen, er ist einfach politisches Kleingeld, nicht in einem Streit zwischen diesen beiden Ländern, sondern im Gegenteil, in einem abgekarteten Spiel dieser beiden Länder, die einfach diese Politik weiter betreiben wollen. Weil Donald Trump will von dieser Art von Politik, dieser Abschiebepraxis überhaupt nicht abweichen. Im Gegenteil, da kommen wir dann wieder zu diesem Punkt zurück. Er will das Ganze auch auf unliebige, unliebsame US-Bürger und Bürgerinnen ausdehnen, dieses Programm. Er hatte eine Pressekonferenz vor 2-3 Tagen, als Bukele in Washington im Weißen Haus zu Besuch war, gesagt, the homegrowns are next. Also die Einheimischen, die bei uns aufgewachsen sind, sind die Nächsten, die abgeschoben werden. Und der Herr Bukele soll am liebsten noch 5 weitere solche Gefängnisse bauen, weil er hat genug Leute, die er ihm schicken möchte.
Das sind dann amerikanische Staatsbürger.
Amerikanische Staatsbürger, ja. Und die juristische Argumentation dahinter, aber das muss natürlich erst alles ausgefochten werden, ist auch hier wieder vor allem Gefahr für die nationale Sicherheit. Das sind Terroristen, dadurch, dass sie eben Mitglieder einer Gang sind wie Mara Salvatrucha. Mara Salvatrucha wird in den USA als Terrororganisation eingestuft, so wie die Hamas, wie der Islamische Staat oder andere Organisationen. Ist die Frage, ob man das wirklich so betrachten kann als Terrororganisation, keine Frage, eine extrem kriminelle Organisation. Terrororganisation ist schon noch einmal eine andere Hausnummer, aber das kann man wahrscheinlich ausjudizieren. Aber tatsächlich ist es dann so, dass US-Bürger, die zum Beispiel Gangmitglieder sind bei Barrio 18 oder eben Mara Salvatrucha, das sind die beiden großen Gegenspieler, diese Mitgliedschaft könnte schon reichen, um Leute abzuschieben. Das können sein US-Bürger, die tatsächlich in den USA auch geboren wurden und von Anfang an die Staatsbürgerschaft haben. Oder aber auch US-Bürger, die diese Staatsbürgerschaft erst später bekommen haben. Die eingewandert sind, die das ganze Regelwerk durchgegangen sind und erfolgreich durchgegangen haben, damit sie die US-Staatsbürgerschaft verliehen bekommen. Er hat ausgegeben. Es gibt ca. 700.000 US-Amerikaner, amerikanische Staatsbürger, die wir jetzt genau beobachten werden und wo wir einen Grund finden wollen, damit man ihnen diese Staatsbürgerschaft auch wieder aberkennen lässt. Also hier haben wir wirklich ein doppeltes Spiel, das uns noch einiges befürchten lässt für die Zukunft, wie es da weitergeht in diesem Staat.
Lass mich das ganz kurz versuchen zu verstehen und zu konkretisieren. US-Präsident Donald Trump argumentiert mit der nationalen Sicherheit, diese Leute können dann in dieses Gefängnis gebracht werden. Genau. Selbst wenn seine Entscheidung allerdings nachher von den Gerichten gekippt wird, Ändert das für die Betroffenen dann höchstwahrscheinlich erneut nichts, weil sie in diesem Gefängnis festsitzen und der Präsident von El Salvador sie sowieso nicht freilässt?
Das mag von Individuum zu Individuum vielleicht unterschiedlich sein, aber im Wesentlichen ja, ich glaube, so kann man das sagen. Es gibt sehr fragwürdige juristische Grundlagen. Ich bin jetzt selber kein Experte. Ich musste mich, so wie ich nehme mal an, weit über 99% der Weltbevölkerung in die Thematik erstmal ein bisschen einlesen. Es gibt ein Kriegsgesetz aus dem 18. Jahrhundert, ja, wir sind hier jetzt im 21. Jahrhundert, der Alien Enemies Act. Und laut diesem Kriegsgesetz kann man definieren, wer ein Feind des Staates ist. Ja, das ist eine amerikanische Rechtspraxis, wo man sich einfach auf Präzedenzfälle berufen kann, auf uralte Sachen, die möglicherweise nie wieder jemand gedacht hat. Aber in diesem Fall hat man das zum Beispiel so argumentiert: Menschen, die sich so verhalten, sind eine Gefahr für die Nation und deswegen müssen wir schauen, was wir tun können, damit wir sie loswerden. Und loswerden bedeutet nicht bei uns ins Gefängnis, sondern idealerweise weit weg im Ausland ins Gefängnis, wo vielleicht niemand so genau hinschaut wie bei uns. Das ist die eine Sache. Und dann haben wir, wie jetzt in diesem Fall von Herrn Garcia, auch sogar ein Höchstgerichtsurteil, wo das Höchstgericht geurteilt hat, die Abschiebung war nicht rechtens. Ob das jetzt unabsichtlich passiert ist oder widerrechtlich, das sei mal dahingestellt. Man kann ja etwas widerrechtlich machen im vollen Bewusstsein. Tatsächlich ist es so, es war widerrechtlich. Allerdings hat auch hier das Höchstgericht nicht das Pouvoir zu sagen, er muss zurückgenommen werden. Sie können nur sagen, wir empfehlen die Erleichterung der Zurücknahme, weil das Gericht keine politische Kompetenz hat, auch keine außenpolitische vor allem. Und hier bewegen wir uns dann in einem Raum, wo diese Leute mehr oder weniger hineingeschmissen werden und wirklich wie Kleingeld verwendet werden, um ihre Spielchen zu machen.
Das mag jetzt eine etwas naive Frage sein, aber trotzdem, ein US-Präsident, der vorhat, Staatsbürger irgendwo im Ausland in einem höchst umstrittenen Gefängnis einzusperren, aus dem Auge, aus dem Sinn sozusagen. Sie dürfen keine Besuche empfangen beispielsweise, Gerichtsurteile, genau. Wahrscheinlich auch egal, ob es die dann tatsächlich gegeben hat
das
oder nicht.
Das sehen wir mit Herrn Garcia.
Das haben wir eben in einem Beispiel schon gesehen. Was hat denn das noch irgendetwas mit demokratischen Regeln zu tun? Ich meine, sind die USA inzwischen völlig gekippt?
Da gibt es viele Kolleginnen und Kollegen bei mir in der Redaktion, die das regelmäßig auch kommentieren und die das auch wirklich in Frage stellen. Und ich denke, solche Fragen kann man durchaus mit sieht so aus beantworten. Hier ist sehr, sehr viel im Umbruch. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben jetzt Mitte April, Donald Trump ist seit Ende Jänner im Amt. Das sind noch keine 100 Tage, die 100 Tage werden, glaube ich, am 29. oder 30. April sein. Und auch das ist ja nur eine willkürliche Marke. Aber Tatsache ist, wenn nichts dazwischen kommt, ist er noch fast 4 Jahre lang Präsident, auch wenn er die Zwischenwahlen in 1,5 Jahren verlieren sollte im Kongress, auch wenn er in 3,5 Jahren die US-Wahlen im November 28 verlieren sollte, dann ist er immer noch an der Macht bis zum 20. Jänner 2029. Und was danach kommt, wissen weder wir, er selber natürlich auch noch nicht, aber was bis dahin an Schaden angerichtet werden kann, das können wir uns noch gar nicht ausmalen. Und was der Masterplan ist, das wissen wir auch nicht. Das wird natürlich streng gehütetes Geheimnis sein. Vielleicht weiß er es auch selber noch nicht, vielleicht wissen es seine Berater selber auch noch nicht, aber tatsächlich, wir gehen in eine ziemlich unerfreuliche Zukunft, nicht nur was die Entwicklung der USA an sich betrifft, sondern natürlich das gesamte Standing der Demokratie auf unserem Globus ist ganz schön einer Prüfung unterzogen, weil sich ja die USA bisher immer als Demokratie Nummer 1 bezeichnet haben und wir uns sehr auf sie verlassen haben. Und jetzt realisieren wir, was für ein fragiles Konstrukt das Ganze eigentlich zu sein scheint.
Man hat jetzt in der Vergangenheit, in den vergangenen Tagen und Wochen schon aber auch bemerkt, dass es Widerstand gegen Donald Trump gibt. In mehreren US-Großstädten gab es große Demonstrationen gegen seine Politik. Dieses neue Vorhaben, diese Idee, eben auch die Homegrown, wie er es genannt hat, in dieses Gefängnis in El Salvador zu bringen. Wie kommt denn das bei der Bevölkerung an? Gibt es da schon irgendwelche Reaktionen?
Ganz konkret dazu ist mir nichts bekannt, aber man kann genereller vielleicht sagen, dass Donald Trump ohnehin nur Interesse hat, seine eigene Klientel zu bedienen. Und das sind die republikanischen Fundis, nicht einmal die gemäßigten Republikaner. Da gibt es viele, die ihn sehr skeptisch sehen, die ihn vielleicht gewählt haben, weil die Alternative Kamala Harris für sie noch negativer gewesen wäre und die das mittlerweile auch bedauern und bereuen. Die Umfragewerte für Trump sind alles andere als gut. Man wacht schon langsam auf, ist schon langsam ernüchtert. Allerdings eine große Demonstrations- oder Protestbewegung sieht schon anders aus. Da müssten regelmäßig Zehntausende, Hunderttausende auf die Straße gehen, wie wir das zum Beispiel jetzt in Israel schon immer wieder gesehen haben, gegen Benjamin Netanyahu, da tut sich was. Oder in Serbien Zehntausende, Hunderttausende gegen Alexander Vucic auf der Straße. Und zwar nicht nur einmal, sondern viele Male. So weit sind wir in den USA noch lange nicht und ich bezweifle, dass es demnächst auch passieren wird. Allerdings ist es schon so, dass immer mehr Leute ernüchtert sind, es bereut haben, Trump gewählt zu haben, weil unterm Strich so ein richtiger Erdrutschsieg war das dann auch wieder nicht. Es hätte mit ein bisschen anderen Konstellationen noch anders kommen können und dann hätte man diese Entwicklung wahrscheinlich vermeiden können. Was wir sozusagen prospektiv mitnehmen, ist, dass wir eben jetzt für weitere 3,5 Jahre mit diesem Problem es zu tun haben werden, nicht nur in den USA, sondern darüber hinausgehend auch. Stichwort Zollkriege, Stichwort Ukraine, Stichwort Gazastreifen und so weiter. Aber die Amerikaner in ihrem eigenen Land werden auch merken, wie sehr ihre persönliche Freiheit, die ja bisher sehr stark betont worden ist, eigentlich gefährdet ist. Und es ist ein langsames, stetiges Erwachen und ich bin mir nicht ganz sicher, wie das Ganze noch ausgehen wird.
Gianluca, du wirst das auf jeden Fall weiter verfolgen für den Standard. Vielen Dank für deine Ausführungen, für deine Einschätzungen heute. Ich wünsche dir trotz allem einen schönen Tag.
Dankeschön und ich hoffe, das nächste Mal hören wir uns zu einem etwas erfreulicheren Thema.
Wir werden es versuchen, danke. Danke. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standard unterstützen möchten, geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag, der ist schon ab 3 Euro möglich. Alle Infos darüber unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie sonst noch wissen müssen. Erstens, im Handelskrieg zwischen den USA und China erlässt die Volksrepublik jetzt Maßnahmen gegen den US-Flugzeughersteller Boeing. Laut Medienberichten weist die Regierung chinesische Fluggesellschaften an, keine Boeing-Maschinen mehr zu kaufen. Die Airlines sollen außerdem auf Flugzeugteile und anderes Equipment aus den USA verzichten. China und die USA liefern sich derzeit ja einen unerbittlichen Handelskrieg. Importe von China in die USA sind inzwischen mit 145% Zöllen belegt. China wiederum verlangt 125% auf alle US-Einfuhren. Zweitens. Seit Tagen wird spekuliert, wann der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser sein Amt an seinen Nachfolger übergeben wird. Zuletzt wurde mit einem baldigen Abgang des 66-Jährigen gerechnet. Kaiser erteilt den Spekulationen jetzt vorerst eine Absage. Der 20. September, an diesem Tag begeht die SPÖ ihren Parteitag, sei der einzige Entscheidungstag, so Kaiser. Und drittens, der Präsident der österreichischen Offiziersgesellschaft fordert jetzt, über eine Wehrpflicht für Frauen nachzudenken. Außerdem seien 6 Monate Grundwehrdienst zu wenig. Aktuell können Frauen den Dienst ja nur freiwillig ableisten. Eine Verpflichtung lehnt Verteidigungsministerin Claudia Tanner zuletzt aber ab. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der standard.at. Falls Sie Feedback oder Themenvorschläge haben, schicken Sie diese gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschezecker, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.
Ob Stadt oder Land, ob Hochhaus oder Reihenhaus, A1 hat das perfekte Internet für jedes Zuhause. Schnell, stabil und mit voller WLAN-Power. Jetzt 6 Monate gratis in ganz Österreich, inklusive Gratis-Herstellung. Und danach schon ab 29,90 € bei 24 Monatsbindung. A1, wo Internet zu Hause ist.